Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute die Heinze-Frauen. Ein erfolgreicher Kampf um gleichen Lohn.
Kennt ihr die Heinze-Frauen nicht? Die kämpften viele Jahre. Am Ende war der Heinze schwach und sie in einer besseren Lage. Nein, nein, das ist nicht wahr, nicht. Die Frauen sind kein Schwachgeschlecht.
Kennt ihr die Heinze-Frauen? Diese Frage stellte 1981 die politische Liedermacherin und Friedensaktivistin Fasia und sie war rein rhetorisch gemeint. Denn 1981 waren die Heinze-Frauen zumindest der politisch bewussten westdeutschen Öffentlichkeit und in Gewerkschaftskreisen ein Begriff. Die Heinze-Frauen standen für den erfolgreichen Frauenkampf um gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
Was hatte es mit diesem Kampf auf sich? Mit einem Blick zurück auf die Geschichte von Frauenarbeit und ihre gesellschaftliche Beurteilung gehen wir diesen Auseinandersetzungen der Heinze-Frauen nach.
Für Gewerkschafterinnen war seit jeher die Voraussetzung für Frauenemanzipation die eigenständige Integration von Frauen in den Arbeitsprozess. Sie sollten einen eigenen Lohn bzw. ein eigenes Gehalt erhalten, um dadurch ökonomische Unabhängigkeit zu erlangen und Möglichkeiten der Weiterqualifizierung einfordern zu können. Das heißt, nicht zuletzt sollten die Frauen Teil der sozialen Auseinandersetzung zwischen Kapital und Arbeit werden, sich gemeinsam organisieren, sich gemeinsam zur Wehr setzen und Solidarität erfahren.
Umso verwunderlicher mag deshalb die Haltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bezug auf die außerhäusliche Erwerbsarbeit von Frauen in den 1950er Jahren erscheinen. Einer solchen sollten Frauen nämlich nur deshalb nachgehen, um dem Gatten zu gefallen.
Heute ist eine gute Allgemeinbildung und eine abgeschlossene Berufsausbildung der Mädchen im Hinblick auf die Ehe eine wertvolle Mitgift, die dem jungen Mann und Vater auch zugutekommt.
Erst in den 1960er Jahren veränderte sich die Einstellung der Gewerkschaften zur Frauenarbeit. Der Hintergrund hierfür? Jetzt stieg der Bedarf an Arbeitskräften. Der DGB proklamierte deshalb eine positive Haltung zur Frauenarbeit und die Unternehmen zogen die stille Reserve, nämlich die Hausfrauen, für den Arbeitsmarkt in Betracht.
Daraus folgt, der Bedarf an Frauenarbeit ist abhängig vom ökonomischen Nutzen und den Gewinninteressen der Unternehmer. Indem die Massenmedien ideologisch beeinflusst werden, kann das Bewusstsein der Menschen durch variable Leitbilder gesteuert werden. Dadurch ist es ein einfaches, das unternehmerische Heuern und Feuern zu rechtfertigen.
1970 liest sich dann auch die Broschüre des Deutschen Industrieinstituts mit dem Titel Frauenerwerbsarbeit im internationalen Vergleich plötzlich wie das Manifest eines Emanzipationszirkels.
So die Gewerkschaftssekretärin Gisela Kessler. Nun sollten also plötzlich auch verheiratete Frauen und Mütter berufstätig sein dürfen. Ihre Berufstätigkeit habe nur Vorteile, wurde jetzt kolportiert. Vorteile wie finanzielle Unabhängigkeit und den Zuwachs an Kontakten. Wenn der Erziehungseinfluss der Mutter auf ihre Kinder schwinde, so wusste man nun, mache sie dies nur unabhängiger. Es bräuchte deshalb mehr gesellschaftliche Erziehungseinrichtungen. Die linke Kölner Politband Flo de Cologne persiflierte in ihrer Beatshow Fließbandbaby bitterböse die unternehmerische Anwerbestrategie. Die Arbeit sei behaglich, angenehm und zeitgemäß, so wurde suggeriert.
Für unser Fabrikat tätig zu sein macht Freude. Wir sind ein modernes Großunternehmen und bieten Ihnen Pluspunkte in jeder Beziehung. Berufliche Sicherheit, behaglichen Arbeitsplatz, angenehme Betriebsatmosphäre. In einem Team freundlicher Kolleginnen macht die Arbeit doppelt Spaß. Auch das Finanzielle ist zufriedenstellend geregelt. Wir erweitern den Kreis unserer Mitarbeiter und bitten sie, sich von dieser zeitgemäßen Großraumatmosphäre zu überzeugen.
Doch bald erfolgte wieder ein Wandel und Ende der 70er Jahre wurde die Arbeit von Frauen durch die veränderte Konjunkturlage erneut anders beurteilt. Parallel zur wirtschaftlichen Krise wurden Frauen nun diffamiert als Doppelverdiener. Doppelverdiener ist ein Begriff aus der NS-Zeit, eine Maßnahme, die Solidarität zwischen den Geschlechtern verhindern sollte. Dabei waren die eigentlichen Doppel- und Mehrfachverdiener die Unternehmer selbst, die ihre Gewinnraten steigerten und gleichzeitig staatliche Subventionen erhielten.
Je nach wirtschaftlicher Erfordernis musste also das weibliche Bewusstsein verbogen, wenn nicht gar gebrochen werden. Frauen in Arbeitslosigkeit sollten sich mit ihrem Schicksal versöhnen und schweigen, sich aber nicht organisieren. Frauen waren die ersten, die entlassen wurden. Der Mann galt als der eigentliche Ernährer, die Frau nur als Hinzuverdienerin.
Trotz Gesinnungsänderung und ökonomischen Transformationen mussten freilich die meisten Frauen aus wirtschaftlicher Notwendigkeit arbeiten gehen. Es blieben dennoch Lohn- und Gehaltsdiskriminierungen weiterhin bestehen. Die schlechtere Entlohnung war dabei nicht nur auf schlechtere Qualifikation von Frauen zurückzuführen. Vielmehr erhöhte diese Lohndiskriminierung den Profit der Unternehmer um Milliarden. Und so ist es heute noch.
Den fremdbestimmten Lebensweg der mehrfach belasteten Arbeiterin, der suggeriert wurde, die Arbeit mache ja doch Spaß, nahmen wiederum Flo de Colonne unter die Lupe und auf die Schippe.
Lieben tut man, solange man jung ist. Später heiratet man. Ich will aber nicht immer nur gehorchen. Sei ruhig, please, mein Baby, heiraten. Ich will aber nicht immer das Gleiche tun. Sei ruhig, please, mein Baby, Familie gründen. Ich will aber nicht immer arbeiten gehen und Haushalt machen. Sei ruhig, please, mein Baby, Auto kaufen. Ich will aber nicht immer Kinder kriegen, arbeiten und Haushalt machen. Sei ruhig, please, mein Baby, Haus bauen. Ich will aber nicht total verblöden. Sei ruhig, please, mein Baby, Fernsehen. Ich will aber meine Gesundheit nicht ruinieren. Sei ruhig, please, mein Baby, fürs Alter vorsorgen. Ich will aber nicht immer nur. Sei ruhig, please, mein Baby, arbeiten. Arbeit macht Spaß!
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern ergaben sich auch bei gleicher Leistungsvoraussetzung und Qualifikation. Je mehr Frauen in einem Industriezweig tätig waren, desto geringer war dort auch das Lohnniveau, da physische Kraftanstrengung höher bewertet wurde als die psychische und nervliche Belastung, obwohl durch die technische Entwicklung Kraft ja weit weniger benötigt wurde. Doch die Arbeitsintensität nahm zu, es stieg der Druck auf die Nerven und die Sinne, es stiegen die Monotonie und der Zeitdruck.
Wie die Unternehmer wussten, war Geschicklichkeit in Frauen naturgegeben und deshalb kein Grund für eine höhere Lohngruppe.
Die Frau, die in der Regel ein bewusst positives, körperlich betontes Lebensgefühl besitzt, hat meistens eine besondere Freude am leichten Ablauf der Grifffolgen. Die fließenden Bewegungen eines Arbeitsganges bereiten ihr häufig einen geradezu ästhetischen Genuss.
Eigentlich war die Frage nach gleichem Lohn für Frauen und Männer bereits bei der Gründung der EU in den römischen Verträgen von 1957 geklärt worden, wo es heißt:
Jeder Mitgliedstaat wird den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher Arbeit anwenden.
Damit beabsichtigt gewesen war aber nicht, wie zu vermuten, eine Gleichstellung der Frauen mit den Männern. Vielmehr ging es um Wettbewerbsgleichheit unter den Mitgliedsländern. Kein Land sollte sich durch Frauenbilligstlöhne einen Wettbewerbsvorteil gegenüber einem anderen Land verschaffen können. Das war der Hintergrund.
Dennoch nutzten Frauen dieses Gesetz schließlich für sich und der erste Frauenstreik, der sich auf die römischen EU-Verträge berief, fand 1966 in Belgien statt. Dieser und folgende Prozesse stießen die Diskussion um gleichen Lohn für gleiche Arbeit in der Öffentlichkeit an.
Tatsächlich begannen die Frauen sich zu wehren. Gewerkschaftsfrauen erreichten Anfang der 1970er Jahre bereits einige Verbesserungen. In vielen Tarifgebieten wurde die unterste Lohngruppe für Frauen gestrichen.
Auch wenn es nicht passt, so einigen Herren, wir lassen uns nicht mehr in Küchen einsperren, nur Kinder gebären, wir werden uns wehren, die Zeiten sind. sind vorbei, denn wir Frauen sind frei. Am Fließband zu stehen, das sind wir grad recht, und Briefe zu tippen fürs Männergeschlecht, in Niedriglohngruppen den Boden zu schruppen, es ist ne Sauerei, alle Frauen werdet frei.
Erwerbsarbeit als Vorbedingung für Emanzipation. Doch ist Erwerbsarbeit nicht die Emanzipation selbst. Die kann nur erfolgen, wenn es sich um eine menschenwürdige und selbstbestimmte Arbeit handelt.
Alle Arbeiter, Frauen und Männer, sollen pro Stunde 1 Mark mehr Lohn bekommen.
1 Mark mehr! 1 Mark mehr! 1 Mark mehr! 1 Mark mehr!
Der erste Frauenstreik in der Nachkriegszeit erfolgte in Deutschland 1973 im nordrhein-westfälischen Neuss. Hier streikten, wohlgemerkt in einem wilden Streik, die Arbeiterinnen beim Automobilzulieferer Pierburg für die Abschaffung aller Leichtlohngruppen.
Haben Sie gesagt, wilder Streik sei was, so etwas wie Revolution?
Wilde Revolution, habe ich gesagt, ja.
Sie haben nicht gesagt, wilder Streik sei Revolution?
Ich habe nicht gesagt von wilder Streik, sondern ich habe gesagt, Arbeitswilligkeit mit Reden des Werks senden und hier Rabatz zu machen, ist revolutionär, hat revolutionären Charakter.
Das war soeben der Betriebsleiter, der den folgenden, ziemlich barbarischen Polizeieinsatz freilich befürwortet hatte. Migrantische und einheimische Frauen sowie deutsche Facharbeiter solidarisierten sich miteinander. Der Streik war erfolgreich und führte zur Abschaffung der Leichtlohngruppe 2, in der nur Frauen beschäftigt gewesen waren.
Anfang der 70er Jahre begann die IG Druck und Papier mit der Aktion Gerechte Eingruppierung. Gisela Kessler, die 2014 in Fürth starb, war Initiatorin der Kampagne und damals Frauensekretärin ihrer Gewerkschaft.
Um was ging's? Wir haben stark auf den Betrieb orientiert. Das hatte was damit zu tun, weil dort der Interessengegensatz von Kapital und Arbeit sozusagen am unmittelbaren aufeinandertrifft, sollten die Probleme der Kolleginnen auch an diesem Ort insbesondere aufgegriffen werden. Das ist Aufgabe der Gewerkschaften, klar. Also es geht bei Frauen nicht nur um Gesetzesmaßnahmen und sowas, sondern auch aus dem unmittelbaren Erleben und Alltag heraus. Da ich ja aus dem Arbeitsrecht kam und zunächst über Frauen gar nicht doll Bescheid wusste, ich hatte noch nicht mal das Standardwerk von Bebel, die Frau und der Sozialismus gelesen, habe ich gestartet in den Betrieben eine Aktion gerechte Eingruppierung. Und ich muss, für die Frauen. Und ich muss sagen, dass auch die Kollegen Männer da eifrig mitgemischt haben und uns unterstützt haben. Insoweit war ich, das will ich dazu sagen, in Hunderten von Betriebsversammlungen, um diese Frage sozusagen voranzubringen. Zu den Männern haben wir gesagt, kommt her und kämpft mit uns für euch. Also nicht Kontramänner, sondern auffordern zum gemeinsamen Kampf. Das ist bei Gewerkschaften so. Wir schwächen uns ja nicht selbst. Oder wir haben gesagt, heute wir, morgen ihr.
Die Aktion war von Erfolg gekrönt. Mit der Durchsetzung detaillierter Eingruppierungskriterien konnten bis 1979 Tausende von Frauen höher eingruppiert werden. Dies erschwerte es den privaten und öffentlichen Arbeitgebern, Frauen im Lohn zu diskriminieren. Der Abstand zwischen Frauen- und Männerlohn konnte dadurch zumindest verringert werden.
Von diesen und anderen Kämpfen bestärkt begann der Kampf um gleichen Lohn der 29 Heinze-Frauen in Gelsenkirchen, der von 1979 bis 1981 andauerte. Es war auch ein Kampf um die Erkenntnis, die individuelle Lohnbenachteiligung ist kein Privatproblem der Einzelnen, sondern ein gesellschaftliches, ökonomisches Prinzip.
Schwestern, wir werden es schaffen. Schwestern, wir müssen uns trauen. Nur keine Chance verschlafen, denn Zukunft gehört auch uns Frauen. Nur keine Chance verschlafen, denn Zukunft gehört auch uns Frauen. Gleichwertig ist unsere Leistung, das Geld aber oft nur ein Hohn. Schluss mit der Ungleichbehandlung in der Arbeit und auch beim Lohn. kämpfen. Schwestern, wir müssen uns trauen. Nur keine Chance für Schlafen. Die Zukunft gehört auch uns Frauen. Nur keine Chance für Schlafen. Die Zukunft gehört auch uns Frauen.
Schwestern, wir werden es schaffen. Das dachten sich auch die Arbeiterinnen im Fotolabor Heinze in Gelsenkirchen. Wie andernorts wurde auch unter dieser Belegschaft nicht über die Löhne gesprochen. Somit wussten die Frauen nicht, dass die Männer 7,50 Mark die Stunde bekamen, während sie mit nur 6 Mark abgespeist wurden. Eine der Heinze-Frauen sagte dazu:
Mit Geheimniskrämerei waren wir hinters Licht geführt worden. Und die Firmenleitung hat glatt versucht, den Betriebsrat als unseren Interessenvertreter zu übergehen.
Und so fing alles an.
In der Dunkelkammer, da reifte der Entschluss, dass man bei gleicher Arbeit auch gleich bezahlt sein muss. Sie setzten sich zusammen, weil so nur wächst die Kraft, die jedem Unternehmer auf Brutto Heinze schafft.
Der höhere Männerlohn ergab sich aus einer nicht sachlich begründbaren Arbeitsmarktzulage. Diese diente als finanzieller Anreiz für Männer, da diese, wie die Geschäftsleitung den Frauen mündlich erklärte,
für die niedrigen Frauenlöhne nicht zu haben sind.
Gisela Kessler, Gewerkschafterin, Frauensekretärin im Hauptvorstand der IG Druck und Papier und stellvertretende Vorsitzende der IG Medien, berichtet über die ersten Kontakte mit den Heinze-Frauen und den Prozess im Jahr 1979, den die Frauen in erster Instanz gewannen.
Ich war in einer Betriebsversammlung in Gelsenkirchen, in diesem Labor da von Heinze, und habe die Lohnfrage angesprochen. Dann hat es bei denen sozusagen gezündet. Es war dort nicht bekannt, wer welchen Lohn kriegt. Also Männer und Frauen, es war nicht bekannt und nicht klar. Und ein Kollege hat nach meinem Referat sozusagen oder auch durch Unterstützung des Betriebsrats seinen Lohnstreifen in der Dunkelkammer liegen lassen. Und dann lag es auf dem Tisch, dass die Frauen im Lohn diskriminiert sind. Und dann haben wir gesagt, also jetzt gehen wir vor das Arbeitsgericht, also nach Verhandlungen und so. Jetzt gehen wir vor das Arbeitsgericht. Und da gab es vorher schon einen Aufruf von der Bundestagspräsidentin Annemarie Renger, die nach einer Leichtlohnfrau gesucht hat, um eine Klage durchzuführen. Das war nicht unser Weg, weil wir meinen, Lohnfragen durch individuelle, also Einzelinitiativen regeln zu wollen, entkleidet die Lohnfrage der gesellschaftlichen Machtfrage. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen ein Kollektiv zusammenstellen. Und haben aus Heinze 29 Frauen zusammengebracht, die gemeinsam geklagt haben, haben schon in der ersten Instanz den Gerichtssaal gefüllt. Und da gab es schon ein großes Theater, besonders nachdem sie gewonnen haben, vor der ersten Instanz. Dann haben wir sie an einem Wochenende zusammengeholt und erzählen lassen, aber immer auch aus dem Reproduktionsbereich, also aus dem Leben, nicht nur Arbeit. Und daraus ist ein Buch entstanden, Wir wollen gleiche Löhne bei Rowohlt. Und sie haben mit uns zusammen ein Lied getextet und es hieß, keiner schiebt uns weg. Und dann kam die zweite Instanz und da haben wir verloren. Und als dieses Urteil dann verkündet worden ist, also Klage abgewiesen, da haben die Menschen, die da auch im Gerichtssaal waren, gehoben zu singen. Und jetzt fahren wir nach Kassel, keiner schiebt uns weg. Also so war die Stimmung.
Der Einsatz und die Kampfbereitschaft der Heinze-Frauen ist nicht hoch genug zu bewerten. Sie brauchten das Einkommen ihrer Arbeit und haben sich trotzdem gegen diese Ungleichbehandlung zur Wehr gesetzt, ohne zu wissen, wie das Ganze ausgehen würde. Doch die Heinze-Frauen machten weiter und zogen vor das Arbeitsgericht in Kassel. Und Sie gewannen den Prozess.
Heute Morgen vor dem Bundesarbeitsgericht in Kassel. Die meisten der 29 klagenden Heinze-Frauen waren angereist, um die mündliche Verhandlung mitzuerleben. Die Odyssee durch die Instanzen der Arbeitsgerichtsbarkeit, dies sollte sich am Nachmittag herausstellen, hatte sich gelohnt. Denn die Tatsachen, die der 5. Senat im Verlauf seiner heutigen Sitzung herausfand, waren nicht geeignet, die Ungleichbehandlung zwischen männlichen und weiblichen Arbeitnehmern bei der Firma Heinze zu rechtfertigen. Während die Frauen im Entwicklungslabor der Gelsenkirchener Fotofirma keine oder nur geringe übertarifliche Zulagen erhalten, nehmen die Männer pro Stunde durchschnittlich 1,50 € zusätzlich zu ihrem Grundlohn mit nach Hause bei gleicher Leistung. Begründet wurde dieser Unterschied damit, dass die Männer schließlich höheren Belastungen ausgesetzt seien, da sie für die Nachtschicht eingesetzt würden. Der 5. Senat ließ dieses Argument jedoch nicht gelten, da für Frauen ein Nachtarbeitsverbot bestehe, aus dem ihnen keine Nachteile erwachsen dürften. Außerdem erhalten die Männer für ihre Sondertätigkeit ohnehin eine zusätzliche Nachtschichtzulage. Auch das Argument des Arbeitgebers, die übertariflichen Zulagen seien in Einzelverträgen ausgehandelt, stellten also keine generelle Benachteiligung der Frauen im Betrieb dar, verwarfen die Kasseler Richter. Die Gelsenkirchener Firma muss daher auch den weiblichen Arbeitnehmern künftig eine übertarifliche Zulage von 1,50 € gewähren und ihnen den entgangenen Verdienst für die letzten 3 Jahre nachzahlen. Überschwängliche Reaktionen nach dem Urteil heute am späten Nachmittag.
Überwältigt und dass das Geld endlich jetzt kommt.
Hat sich der Kampf gelohnt?
Ja, hat sich 100% gelohnt.
Ist das nicht schön? Ach, Mann, ehrlich, gar nicht auszudenken. Ich kann nichts mehr sagen, mir fehlen die Worte, bestimmt.
Glauben Sie, hat sich der Klageweg für Sie gelohnt?
Ja, natürlich, nicht nur für uns, für alle anderen auch, ne? Für alle anderen.
Mit den Glückwunschbriefen zu Gisela Kessler hätte man Waschkörbe füllen können. Es gab bundesweit kaum eine Zeitung, die nicht über den Prozessausgang berichtete. Das Ereignis war der Leitartikel der Frankfurter Rundschau und der Aufmacher bei der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In einem Arbeitsgerichtsprozess, der bundesweit Aufsehen erregt hat, ist am Nachmittag das Urteil gesprochen worden. Das Bundesarbeitsgericht in Kassel gab 29 Frauen aus Gelsenkirchen Recht, die damit Anspruch auf übertarifliche Lohnzulagen wie ihre männlichen Kollegen haben. Das Gericht erklärte, der im Grundgesetz verankerte Gleichheitsgrundsatz untersage jede Unterscheidung nach dem Geschlecht. Die Richter fügten hinzu, dass diese Entscheidung kein Grundsatzurteil darstelle. Es liege vielmehr auf der Linie der bisherigen Rechtsprechung.
3 Tage vor der Urteilsverkündung im September 1981 hatte die Industriegewerkschaft Druck und Papier in der Eissporthalle von Kassel eine große Solidaritätsveranstaltung mit 20.000 Menschen aus allen Teilen der Republik organisiert. Bei einer kilometerlangen Großdemonstration wurden rote Luftballons in den Himmel fliegen gelassen, die erste derartige Aktion.
Wir sind hier auf der Siegesfeier der Heinze-Kolleginnen. Dieses Lied hat uns während dem 3 Jahre langen Kampf begleitet. Immer wieder kamen neue Strophen dazu.
Heinze-Frauen wurden zum Symbol für erfolgreiche Frauenarbeitskämpfe, deren Erfolg tausenden Frauen in gleicher Situation zugutekommen konnte. Und de facto kam es nun zu weiteren Arbeitskämpfen, so beispielsweise von den Arbeiterinnen bei den Firmen Adler und Dibona. Die Zahlen weiblicher Gewerkschaftsmitglieder stiegen zudem überproportional an. Frauen zeigten auch eine steigende Bereitschaft, Funktionen als Betriebsrätinnen oder als Vertrauensleute zu übernehmen.
Gisela Kessler zog Ende 1984 ein Resümee der noch folgenden Streiks und dem Kampf um die 35-Stunden-Woche und reflektierte die gemachten Arbeitskampferfahrungen.
Und ich denke schon, dass man sagen kann, Frauen kämpfen auch ein bisschen anders als die Kollegen. Nämlich mit mehr Kreativität und Fantasie. Sie brachten nicht selten ganz neue Momente in das Kampfgeschehen ein.
Wenn wir zusammen gehen, kommt mit uns ein besserer Tag. Die Frauen, die sich wehren, wehren aller Menschen Plag. Zu Ende sei das Kleine, Leute schuften für die Großen. Her mit dem ganzen Leben, Brot und Rosen.
Mittlerweile ist viel passiert und zum Glück passiert noch immer sehr viel. Das wissen die, die weiterhin an Frauenarbeitskämpfen beteiligt sind.
Wir danken folgenden Institutionen und Einzelpersonen, die uns ihre Musik und Originaltöne freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben.
Die Aufnahmen mit Gisela Kessler entstammen dem Filminterview von Gerd Mangelsdorf aus dem Jahr 2001. Der Film erschien bei Zeitzeugen TV, Film- und Fernsehproduktion GmbH.
O-Töne zum Kampf der Heinze-Frauen und das Lied von Fasia, Die Frau ist kein schwach Geschlecht, sind der Schallplatte entnommen. Wir wollen gleiche Löhne, keiner schiebt uns weg. Die von der Industriegewerkschaft Druck und Papier 1981 produziert wurde.
Die O-Töne zum wilden Streik in Neuss sind im Film entnommen. Pierburg, ihr Kampf ist unser Kampf. Der Film ist zusammen mit dem Buch Wilder Streik, das ist Revolution, der Streik der Arbeiterinnen bei Pierburg in Neuss 1973, neu im Verlag Die Buchmacher erschienen.
Die Lieder Die Frauen sind frei, Schwestern, wir werden es schaffen und Brot und Rosen sind von Angelika Sacher und Klaus Bergmeier und entstammen ihrer CD Weil auch du ein Arbeiter bist, Revolutions-, Frauen- und Arbeiterinnenlieder.
Die Fließband-Babys Beat Show von der Kölner Politrock-Band Flo de Cologne erschien 1970 bei dem Plattenlabel Hoher Metronome.
Titelmusik David Chestai, musikalischer Ausklang von Fischfang. Von und mit Nadja Benewitz und Michael Liebler. Außerdem als Sprecherin Martina Fries.